auch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit, zusammen mit euch in dem Wort Gottes verbringen zu dürfen. Wir machen noch weiter im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, und wir betrachten heute die ersten 10 Verse. Lasst uns die zusammen aufschlagen und lesen, und dann kommen wir kurz noch zum Gebet und dann kommt die Predigt. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Das ist die Seite 1301. Paulus schreibt hier die folgenden Worte Gottes. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht, danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen, vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir jetzt auch heute für den Text, den du uns gegeben hast, Herr, dass wir auch im 2. Korintherbrief weitergehen dürfen. Und Herr, wir wissen, dass auch so wie jedes Mal heute wir völlig von dir abhängig sind. Wir wissen, dass wenn dein Geist uns nicht erleuchtet und uns diesen Text nicht aufschließt, dann werden wir es nicht verstehen, Herr. Aber dein Geist erforscht die Tiefen Gottes und er weiß, was in Gottes Herz ist, und er hat es uns offenbart. Und deswegen bitten wir, erleuchte unsere Herzen über diesen Text heute, damit dieser Text zu uns spricht, damit wir verändert werden in das Bild deines Sohnes. Und um seinetwillen bitten wir. Amen. Ich habe die Botschaft, die ihr schon vielleicht in den Handouts gelesen habt, über diesen Text genannt, wie die Sehnsucht nach Gott unser Leben beeinflusst. Und ich habe den Text eingeteilt eigentlich in zwei Abschnitte, wobei wir uns die meiste Zeit mit dem ersten Punkt beschäftigen werden und dann im Anschluss mit dem zweiten Punkt, aber das wird auch der Übergang sein zur nächsten Botschaft. Deswegen werde ich ja ziemlich lange wahrscheinlich bei dem ersten Punkt bleiben, und den zweiten Punkt machen wir dann anschließend. Der erste Punkt in Vers 1 bis 8 habe ich genannt: Wer Sehnsucht nach Gott hat, der seufzt. Und im Vers 9 bis 10 betrachten wir noch kurz den Punkt: Wer Sehnsucht nach Gott hat, der sucht Gottes Wohlgefallen. Das Wort Gottes offenbart uns in Prediger Kapitel 3, Vers 11, dass als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihm die Ewigkeit in das Herz hineingelegt. Und ob wir Christen sind, ob wir Menschen mit Menschen zu tun haben, die keine Christen sind, jeder Mensch hat dieses Verlangen nach der Ewigkeit. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht, wie man sie auch nennen kann, nach etwas. Wir merken es schon bei einem kleinen Kind, das seine Hände ausstreckt, um von der Mutter genommen zu werden, weil es sich danach sehnt, in die Arme der Mutter zu kommen. Wir kennen von Menschen, die besonders darüber träumen oder eine Sehnsucht danach haben, ein schönes Haus zu besitzen, den sie vielleicht sehr fleißig bauen und sich vorstellen, wie alles hier so schön aussehen wird, wo wir unsere Sitzecke haben werden, wo wir die Leseecke haben werden, wo wir zusammen das Essen genießen werden. Denn die Menschen sehnen sich nach einem Ort, wo sie sich zurückziehen können, wo gemütlich ist, ja, wo sie die Zeit mit ihren Nahen verbringen dürfen. Wir wissen von Menschen, die sehr gerne wandern gehen. Menschen, die sich danach sehnen, schöne Orte zu sehen, schöne Landschaften zu betrachten. Sie möchten vielleicht auch an Orte gehen, wo wenige Menschen noch dort waren, um einfach ein paar Bilder zu machen und diese Bilder dann irgendwo abzuspeichern und zu wissen, ich war an diesem Tag dort. Wir wissen von Menschen und kennen es vielleicht an unserem eigenen Leben, dass Menschen sich danach sehnen, eine erfüllte Ehe zu haben. Ja, mit einem lieben Menschen zusammen zu sein, mit dem man den Weg gemeinsam geht, weil zu zweit das Leben einfacher ist als alleine. Wir hören oder sehen immer wieder, auch vielleicht in unserem Leben, dass wir Sehnsucht haben nach einer harmonischen Familie, wo ja, die Familie sich gegenseitig achtet, wo die einzelnen Familienmitglieder füreinander da sind, sich Hilfeleistungen stellen und so weiter. Vielleicht sehen sich einige Menschen danach, ein Held zu sein. Ja, kleine Kinder träumen oft davon, Feuerwehrmann zu werden, weil die Feuerwehrmänner sind solche Menschen, die andere Menschen retten. Sie sehnen sich danach, ein Held zu sein. Das ist genau die gleiche Sehnsucht von der Ewigkeit, die Gott uns Menschen in das Herz gelegt hat. Andere sehnen sich vielleicht sogar, ein Millionär zu sein, versuchen, bestimmte Ziele sich im Leben zu setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir, das kennen wir auch, zu weit geträumt haben oder zu weit nachgedacht haben und dann dafür belächelt werden für diesen Wunsch, dann sagen wir, man darf doch wohl noch träumen, oder? Und das zeigt uns, dass wir alle diese Sehnsucht in uns haben. Ich habe ein Bild in meinem Kopf, das war ungefähr 1985, wo ich als 5-jähriger Junge mit meiner Mutter noch in Russland eine sehr steinige Straße hintergegangen bin. Ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, wie sie mich gefragt hat, was ich davon halte, nach Deutschland auszuwandern. Ich war völlig überfordert von dieser Frage und konnte ihr nicht antworten, schaute nur zur Seite, weil ich mir überhaupt nicht unter Deutschland nichts vorstellen konnte. Und dann schaut sie lächelnd zur Seite und sagt, ja, das ist wohl nur ein Traum. Und manchmal, und das haben wir auch selber gesehen, geht ein Traum in Erfüllung. Ja, 2 Jahre später waren wir in Deutschland. Und wir merken, dass diese Sehnsucht eigentlich nicht aufhört. Wir merken, es vergeht Zeit und wir müssen das Haus erneuern, nachdem wir uns eines Tages gesehnt haben, was dann geworden ist. Wir merken, es vergeht Zeit und der Urlaub ist vorbei. Und die schönen Orte müssen wir verlassen. Es vergeht Zeit und das Kind sehnt sich nicht mehr nach den Eltern, sondern nach etwas anderem im Leben. Es vergeht Zeit und wir merken, dass das Leben in Deutschland auch schwierig ist. Wir merken, dass die Sehnsucht nicht gestillt werden kann. Und ein Theologe, der C.S. Lewis, von dem wir vielleicht schon vieles gehört oder gelesen haben, er hat einmal einen sehr treffenden Satz gesagt. Ich möchte ihn hier zitieren. Er hat gesagt, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, so würden wir wissen, dass wir in uns ein Verlangen tragen, das in dieser Welt nie gestillt werden kann. Und der gleiche Mensch hatte gesagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Das sind ja, sehr treffende Worte, die sehr klar diesen Vers in Prediger 3,11 deutlich machen, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt hat. Aber Paulus spricht hier genau vor dieser Sehnsucht, von der Sehnsucht nach dem Himmel, von der Sehnsucht, einen neuen Leib zu haben, von der Sehnsucht, bei Christus zu sein. Und wenn wir unsere Gespräche anschauen, über was wir uns unterhalten miteinander, vielleicht in der Familie oder mit unseren Nächsten, mit anderen Menschen, so merken wir doch immer wieder, dass wir viel zu wenig
über diese Sehnsucht, die in uns allen steckt, nachdenken und sprechen. Und warum ist es so? Warum haben wir oft nicht diese Sehnsucht nach dem Himmel, diese Sehnsucht nach Gott? Und Paulus beantwortet uns hier, ich werde uns hier drei Fragen stellen, warum haben wir oft keine Sehnsucht nach dem Himmel oder nach dem Leben danach und das nach dem, was uns erwartet. In den ersten Versen antwortet uns Paulus und sagt, weil wir das Leben hier als beständig und nicht als vergänglich betrachten. Das ist eines der Gründe, warum wir uns nicht nach dem Himmel sehen. Lasst uns in den Text schauen. In Vers 2 sagt Paulus, wir wissen, in Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird. Also wir lesen, irdische Zeltwohnung. In Vers 2 sagt er, denn in diesem Zelt seufzen wir. Und dann noch Vers 4, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen wir. Paulus vergleicht den Körper, den wir haben, als ein Zelt. Ein Zelt, wir wissen, was ein Zelt ist. Paulus, er wusste ganz genau, wovon er redet, er war vom Beruf ein Zeltmacher. Wenn er nicht mal predigte, dann baute er Zelte, um sein eigenes Brot zu verdienen. Paulus wusste genau, und deswegen hat er diesen treffenden Vergleich, unseren Körper mit einem Zelt zu vergleichen. Ein Zelt, man kann einen Zelt nicht lange aufrechterhalten. Ja, wenn wir die älteste Stadt in Baden-Württemberg, das ist Rottweil, die wurde ungefähr 73 nach Christus gegründet. Und wenn wir dort in der Altstadt sind, so sehen wir dort keine Zelte. Wir sehen dort rustikale Gebäude, sehr alte Gebäude, die noch diesen alten Baustil zeigen, der damals gewesen ist. Aber wir sehen keine Zelte. Niemand geht auch auf einem 100 alten Campingplatz spazieren und schaut sich die Zelte an und sagt, schau mal, was für ein Zelt wir hier stehen haben, der steht unter Denkmalschutz. Ja, die Zelte werden schnell abgebrochen. Paulus sagt, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird. Zelte sind etwas, was wir schnell abbrechen. Und wenn wir ein Zelt aufbauen, besonders so ein 8-Mann-Zelt, das dauert vielleicht mehrere Stunden, wir schwitzen und verlieren vielleicht einige Kilos dabei, aber nach 2 Wochen müssen wir dieses Zelt wieder abbrechen. Einfach, weil es auch schwach ist, es ist gegen Witterung nicht abgesichert und es ist schnell vergänglich. Und wenn wir es immer wieder aufbauen, dann merken wir, dass es hier und dort Löcher hat und dann müssen wir ein neues Zelt kaufen. Also ein Zelt, und Paulus sagt, unser Leib ist wie dieses Zelt. Und wir sehnen uns nicht sehr oder nicht oft nach dem Himmel, weil wir unser Leben hier, unseren Körper, unser Dasein als etwas Beständiges anschauen und nicht als etwas Vergängliches. Paulus vergleicht dagegen den Körper, den wir jetzt haben und den Körper, den wir im Himmel besitzen werden. Er sagt in Vers 1 nochmal, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also wenn unser jetziger Körper mit einem Zelt verglichen werden kann, so kann der Körper im Himmel mit einem Haus verglichen werden. Ein Haus ist etwas Beständiges, es ist etwas Bleibendes, es ist etwas Schönes. Das, wo man sich hinunterlassen kann, wo man sich niederlassen kann, wo man für eine lange Zeit planen kann. Und Paulus sagt, Zelt ist unser Körper jetzt hier auf dieser Erde, das Haus ist aber in dem Himmel. Und hier sehen wir schon, welche Charaktereigenschaften Paulus dem neuen Körper, unserem neuen Leib zuspricht. Ja? Deswegen hat er sich auch danach so gesehnt. Ja? Er sagt im Vers 1, dass der neue Leib nicht mit Menschenhänden gemacht ist. Ja, auch unseren Leib, wir wissen es vom ersten Buch Mose, Kapitel 1, ja, wo Gott den Menschen aus Staub geschaffen hat. Natürlich hat Gott die ersten Menschen aus Staub geschaffen, mit Gottes Händen. Aber hier geht es nicht um die Schöpfung, sondern hier geht es darum, wie ein Mensch jetzt zustande kommt. Er wird gezeugt durch Menschenhände. Er wird gezeugt durch menschlichen Einfluss. Und die Eltern, die das Kind zeugen, sie übergeben ihm die ganzen Fehler, die in der DNA, die sie schon bereits haben, von Adam durch die Erbsünde, übertragen sie diese Fehler auf das neue Kind. Und jeder von uns ist mit Krankheit konfrontiert, mit Schwächen konfrontiert. Wir haben darüber auch schon letztes Mal nachgedacht, was unser Körper an Schwäche immer wieder hat, wo wir auch leiden und seufzen. Und Paulus, er sagt, der neue Körper, der neue Leib ist mit Händen Gottes gemacht. Es ist nicht mit Menschenhänden gemacht. Gott wird die neuen Körper nicht durch Menschen gezeugt herstellen, sondern er wird sie selbst für uns bauen, wie Häuser, in denen wir wohnen dürfen, in denen wir sein möchten. Das andere, was Paulus sagt, dass unser neuer Körper himmlisch sein wird. Ja, er sagt ja in Vers 1, wir im Himmel einen Bau von Gott haben. Wenn Jakobus zum Beispiel in Kapitel 3 oder auch die Bibel insgesamt von irdisch spricht, so meint sie eben das Vergängliche, das Verdorbene, das Menschliche. Ja, und da im Gegensatz dazu steht das Himmlische, das völlig Reine, wo keine Probleme mehr sein werden, wo keine Krankheiten mehr sein werden in unserem neuen Körper. In dem Körper muss man nicht irgendwelche lebenserhaltende Mittel einnehmen lassen, damit er am Leben bleibt. Unser jetziger Körper, wenn es die Wissenschaft, wahrscheinlich haben sie es immer noch nicht rausgekriegt, bekommen, aber wenn wir im Internet nachschlagen, so haben wir ungefähr 1 Billion Zellen in unseren Körpern. Das sind eine 1 mit 14 Nullen. Und jede Sekunde sterben 50 Millionen Zellen ab und werden ständig erneuert. Und je älter der Mensch wird, desto schlechter geschieht diese Erneuerung. Desto schlechter regeneriert sich der Mensch. Und das lesen wir in der Bibel, warum das so ist. Mose offenbart es uns im Psalm 90. Er sagt, wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Aufgrund von Sünde. Die Sünde, die uns alle anheimgefallen ist, die wie ein Parasit in unseren Körpern sitzt. Und deswegen werden wir dem Tod unterwerfen. Wir sind dem Tod unterworfen. Und Paulus sagt auch in Römer Kapitel 6, Vers 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir sind sicher, keiner bestreitet es, dass wir alle sterben werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von uns, die wir hier in dem Raum sitzen, liegt bei 100%. Steht außer Frage, dass wir sterben werden. Und deswegen sehnt sich Paulus nach dieser neuen Behausung, nach diesem Haus, nicht mit Menschenhänden gemacht, sondern nach einem Haus, das Gott für uns bereitet hat, für den Himmel. Und das vierte Merkmal ist eben, dass der neue Leib ewig ist. Es ist nicht vergänglich. Ja? Im Vers 1 lesen wir, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Es ist nicht mit dem Vergehen unterworfen wie unser jetziger Körper. Es wird nicht krank, es wird nicht müde, es wird nicht absterben. Es wird immer neu bleiben. Und so müssen wir unser Leben, unseren Körper, so betrachten, als etwas Vergängliches. Als ein Zelt, das man für kurze Zeit aufschlägt, mit viel Mühe, aber wieder abbricht oder wieder imstande ist, diesen Zelt ja, zu verstehen, dass es abgebrochen wird. Warum haben wir noch keine Sehnsucht nach dem, was uns erwartet? Paulus sagt als zweites, wir sehnen uns zu wenig nach dem zukünftigen Leben, weil wir mit diesem Leben hier und nach diesem Leben hier und jetzt viel zu schnell zufrieden sind. Wir sehnen uns nicht nach dem Leben danach, weil wir mit diesem Leben viel zu schnell zufriedenzustellen sind. Wenn wir im Vers 2 lesen, Paulus sagt, denn in diesem Zelt seufzen wir. Und dann auch Vers 4, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen wir und sind beschwert. Wir haben heute in der Schriftlesung gelesen, in Römer Kapitel 8, dass Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt, weil sie in Geburtswehen liegt und wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Aber nicht nur sie allein, sondern wir seufzen mit ihr. Ist es Wirklichkeit in deinem Leben, dass du über das Leben hier seufzt? Dass du, ich möchte mal sagen, ein gewisses Maß an Unzufriedenheit in diesem Leben hast, das christlich ist? Ich möchte uns nicht dazu alle aufrufen, zu murren über das Leben. Nein, wir lesen in dem Wort Gottes, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so möchten wir uns daran genügen lassen. Wir möchten zufrieden damit sein. Es geht nicht darum, dass wir unzufrieden sind mit diesem Leben, wenn wir auf das schauen, was wir haben. Nein, es geht darum, dieses gesunde Maß an Unzufriedenheit zu haben, weil wir uns danach sehnen, bei Gott zu sein. Weil wir uns danach sehnen, endlich diese Sünde in unserem Leben nicht mehr zu sehen. Jesus sprach, selig sind sie unzufrieden, mit anderen Worten. Ja, das sind die Menschen, die geistlich arm sind, die niemals damit zufrieden sind, von Gott genug bekommen zu haben. Sie möchten immer mehr von Gott bekommen. Jesus hat auch weiter gesagt in der Bergpredigt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das heißt, die sind niemals zufrieden mit dem Umgang mit den Menschen, wie die Menschen hier miteinander umgehen zum Beispiel, die immer wieder Ungerechtigkeit sehen und die sich daraus sehnen nach dem, was uns im Himmel erwartet. Wir Menschen sind so verdorben, dass wir viel zu schnell mit diesem Leben hier zufrieden sind. Ein schöner Moment, ein schöner Augenblick. Und dann sagen wir oft, oder vielleicht auch unsere Kinder, ich wünschte, dass dies für immer so bleibt. Und wenn wir das so sagen, es ist natürlich schön, wenn wir solche Begebenheiten oder Möglichkeiten oder Gelegenheiten in unserem Leben haben, aber lasst uns nicht vergessen, dass Gott für uns im Leben danach, im Himmel, weit viel Besseres vorbereitet hat, das nicht nur einen Moment andauern wird, sondern ewig andauern wird. Wir schätzen das Leben hier viel zu sehr. Unsere Gedanken sind voller Pläne, voller Sorgen, voller Wünsche. Vielleicht bist du ein jüngerer Mensch und denkst, ich habe noch nicht so den Wunsch danach, in den Himmel zu gehen. Ja, vielleicht ältere Leute, deren Knochen schon wehtun, die vielleicht krank sind, die vielleicht sogar eine schlimme Krankheit haben, Krebs oder sonstiges, ja, die können sich ja nach dem Himmel sehnen. Aber ich fühle mich gut, ich bin in meinen Mitte 20er Jahren und es geht mir gut, ich möchte noch so viel erleben. Es gibt die sogenannte Bucket List und es kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich Kick the Bucket, sprichwörtlich übersetzt, den Löffel abgeben. Es bedeutet so viel wie sterben. Und diese List, diese Bucket List wird besonders für jüngere Menschen verwendet, die sich Dinge aufschreiben, die sie noch in ihrem Leben erleben möchten. Ja, da gibt es die raffiniertesten Ideen, mit einem Pferd den Strang entlang reiten. Oder in einem Baumhaus übernachten, die 7 Weltwunder mal gesehen zu haben. Eine Safari in Afrika machen, einen Helikopter zu fliegen oder mal die Schwerelosigkeit zu erleben. Das ist doch was Schönes. Und so gibt es ganz viele Dinge, die ein Mensch in seinem Leben erleben möchte. Und so schreibt er diese Bucketlist. Der Hintergedanke da ist, dass er mit diesem Leben, was ihm Gott hier gegeben hat oder was er hat, vielleicht sind sich viele nicht dessen bewusst, dass sie das Leben von Gott haben, voll auszukosten. Mit anderen Worten, lebenssatt und zufrieden zu sterben. Und es ist ja nicht schlecht, wenn man hier und dort Dinge auf dieser Erde sieht, wenn man Dinge erlebt, wenn man irgendwo hinfährt, an Orten ist, wo viele nicht hinkommen. Ich möchte das gar nicht absprechen, das ist schön, sowas zu haben. Aber wenn es mir darum geht, das Leben auszukosten und ich dadurch die Sehnsucht nach Gott verliere, dann werde ich mein Leben verlieren. Jesus sprach einmal auch über diese Bucketlist. Er sagte in Markus 8, was wird es einem Menschen helfen, die ganze Welt zu gewinnen, aber Schaden an seiner Seele zu nehmen? Mit anderen Worten sagte Jesus, diese Bucketlist wird dich nicht erlösen. Du wirst viele Dinge erleben, du wirst viel auf dieser Erde sehen. Du wirst viel Gesprächsstoff haben, viele Bilder, aber du wirst viel Geld dafür ausgeben, aber dennoch den Preis für deine Erlösung niemals bezahlen. Und deswegen ist es weit besser, wenn es darum geht, die Seele zu erretten. Wenn es mir wirklich um das Herz geht, so wie Salomo es sagt, behüte oder bewahre dein Herz mehr als alles andere. Denn von ihm geht das Leben aus. Wenn es darum geht, das Herz zu bewahren, wenn es darum geht, keinen Schaden an der Seele zu nehmen, dann möchte ich lieber nichts in dieser Welt erleben und mein Leben Christus widmen. Aber das Leben danach genießen. Weil wir Bürger eines anderen Reiches sind. Wir lesen in Philipper Kapitel 3. Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen mag. Wir als Bürger eines anderen Reiches sind Kinder Gottes und müssen ein gesundes Maß an Unzufriedenheit haben. Wir müssen in diesem Leben seufzen. Seufzen über das Leben. Wie gesagt, nicht murren, nicht unzufrieden sein mit dem, was du hast, aber seufzen, weil die Sehnsucht nach Gott in dir aufkommt und du dich danach sehnst, bei Gott zu sein. Unzufrieden zu sein mit der Unordnung in der Welt, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Unzufrieden zu sein mit der Trennung, weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Unzufrieden zu sein mit der Hoffnungslosigkeit, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Unzufrieden zu sein mit Streit, mit der Friedlosigkeit, weil Gott ein Gott des Friedens ist. Unzufriedenheit haben mit der Ungerechtigkeit, weil Gott gerecht ist. Unzufrieden zu sein mit der Sünde, weil Gott heilig ist. Das ist das gesunde Maß eines Christen, der unzufrieden ist in diesem Leben. Jesus, ja, wie schon gesagt, beschreibt dieses unzufriedene Maß an vielen Stellen und besonders in der Bergpredigt an Menschen, an Kindern Gottes, die unterwegs sind in das Reich der Himmel. Der Himmel ist so wertvoll für uns, weil Christus die Erlösung von unserem Leib vollenden wird. Wir sind ja heute erlöst, wenn wir an Christus glauben, wenn er unsere einzige Hoffnung ist, wenn wir in seiner Gerechtigkeit vor Gott treten, so können wir von uns sagen, wir sind jetzt Kinder Gottes und wir sind jetzt erlöst. Aber unser Leib ist immer noch in Sünde verstrickt. Unser Körper, in unserem Körper sitzt immer noch der Parasit der Sünde. Und so sagt Paulus, ich sehe in meinen Gliedern, das ist im Körper, sehe ich ein Gesetz der Sünde, das dem Gesetz Gottes widerstreitet und mich gefangen nimmt. Und dann schreit er aus, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Und deswegen sehnen wir uns nach dem Himmel, weil die Sünde endgültig von Christus vernichtet wird in unserem Körper. Dass Sünde nicht mehr da sein wird. Es werden keine Lügen mehr sein. Können wir uns ein Leben ohne Lügen vorstellen? Ein Leben ohne Zweifel. Ein Leben ohne Angst. Ein Leben in perfekten Beziehungen. Wo nicht der andere dem anderen etwas vorwirft oder etwas unterstellt oder böse von ihm denkt und denkt vielleicht, er hat mich heute so wieder so komisch angeschaut. Er hat was gegen mich. Diese Beziehungsprobleme, die wir heute haben, werden im Himmel nicht mehr sein. Sehnen wir uns nicht nach einem solchen Leben? Wir werden niemals vergessen, was Christus für uns getan hat. Unser Verstand wird klar sein. Wir werden endlich Christus zentriert denken können. Das, was wir heute sehr oft wollen, aber nicht hinbekommen, weil wir noch so menschzentriert sind. Wir werden endlich in Vollkommenheit Christuszentriert denken. Da wird kein Neid mehr sein, kein Hass, keine falschen Anschuldigungen, keine Feindschaft, keine Zwietracht.
Paulus sagt, das wissen wir. Wir wissen, dass unsere irdische Zeltwohnung hier abgebrochen wird. Und dann haben wir von Gott ein Leben. Ein Leben, wonach wir uns jetzt schon sehnen. Und willst du oder sehnst du dich nach diesem Leben? Sehnst du dich nach Gott? Bringt dich denn das Leben hier zum Seufzen? Und wenn ja, warum bringt es dich zum Seufzen? Und wonach sehnst du dich? Wer sich sehnt, der seufzt. Und umgekehrt, wer seufzt, der sehnt sich nach etwas. Nun, es gibt verschiedene Seufzen. Wenn du seufzt und dich nach etwas sehnst, so musst du dich fragen, wonach sehnst du dich? Einfach einen besseren Beruf zu haben? Reicher zu sein? Finanzieller abgesicherter zu sein? Etwas im Leben hier zu haben, was der andere hat und du noch nicht bekommen hast? Wonach ist deine Sehnsucht ausgerichtet? Du musst richtig seufzen. Das Seufzen soll davon geprägt sein, von der Sehnsucht nach dem Leben danach. Von der Sehnsucht nach Gott. Wir lesen im Hebräer Kapitel 11, Vers 8 bis 10 über den Glauben und die Sehnsucht Abrahams. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er geht. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war eine Sehnsucht, die Abraham bewegt hat, nicht irgendwo fest zu werden, ein Haus zu bauen. Was nicht heißt, dass wir heute keine Häuser bauen dürfen. Aber diese Sehnsucht, die in ihm war, er hat nach dieser Stadt verlangt, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Von der Stadt, die Paulus hier genauso spricht. Einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Die dritte Frage, die gleiche Frage. Warum haben wir noch keine Sehnsucht nach dem, was uns erwartet? Und die dritte Antwort, die Paulus uns in den Versen 6 und 8 gibt, ist, weil wir das Leben hier auf der Erde dem Leben bei Christus vorziehen. Im Vers 6 lesen wir, darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Und Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Einmal sprach Jesus zu einem Mann, folge mir nach. Und der Mann sagte, ja, das will ich tun, aber erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. Mit anderen Worten sagte er, ja, ich sehne mich danach, bei Christus zu sein, aber lass mich zuerst das Leben noch zu Ende leben. Meine Eltern sind zu Hause, ich bin noch jung, ich möchte das Leben noch genießen. Und erst dann, wenn meine Eltern verstorben sind, wenn ich sie zu Grabe getragen habe, dann komme ich und folge dir nach. Jesus sagt, wer mir nachfolgt und seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, also ein Zeichen dafür, dass er sich eigentlich nicht nach Christus sehnt, sondern nach dem Leben hier auf dieser Erde, von dem Paulus auch Demas geschrieben hat, er hat den Weltlauf dieser jetzigen Zeit liebgewonnen. Der ist untüchtig für das Reich Gottes. Der diese Sehnsucht nicht nach Christus hat. Er ist untüchtig. Und nicht, man braucht ihn dort nicht im Reich Gottes. Es gibt auch Menschen, die eine Sehnsucht nach Christus haben, scheinbar. Wie diese Menschen, die Jesus aufgesucht haben, als er sie gespeist hatte. Sie haben ihn gesucht und am nächsten Tag haben sie ihn gefunden und fragen ihn, Jesus, wo warst du?
Wenn man von außen das beobachtet hätte, so sah es so aus, dass diese Menschen nach Jesus verlangten. Aber Jesus sagte ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ja, wir wollen bei Jesus sein manchmal, aber nicht, weil es uns um Jesus geht, sondern um die Fähigkeit, die Jesus hat. Wie bei diesen Menschen hat er die Fähigkeit, ihnen Brot zu geben. Er konnte sich völlig versorgen. Nicht mehr arbeiten, faulenzen. Wir möchten bei Jesus sein. Wir möchten heute bei Jesus sein, vielleicht, weil er uns segnet, weil er mein Leben so gestalten soll, wie ich es haben möchte. Ein Wohlstandsevangelium wäre das. Paulus sagt, ich sehne mich danach, dieses Zelt abzubrechen und den neuen Körper zu bekommen, um bei Jesus zu sein. Paulus sagt, ich sehne mich nach dem Himmel, weil dort im Himmel Jesus ist. Ich sehne mich nach dem neuen Körper, weil ich nur im neuen Körper Jesus begegnen kann. Jesus ist der Grund aller Freude im Himmel. Jesus ist das Zentrum des Himmels und der Gegenstand der Anbetung. Wenn du Sehnsucht nach dem Himmel hast, nur um von der Hölle zu entfliehen, sicherlich ist es auch ein Untergrund, würde ich sagen. Aber wenn die größte Sehnsucht nicht danach ist, einem Erlöser zu begegnen, von dem auch Johannes sprach, wir sind jetzt Kinder Gottes, aber wenn es offenbar wird, wenn er wiederkommt, werden wir sein, wie er ist. Diese Sehnsucht, die zum Gegenstand Christus hat. Wir lesen im Psalm 27, Vers 4, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. So können wir uns heute die Frage stellen, ob wir diese Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem neuen Leib, deswegen haben, weil wir bei Christus sein möchten. Ich komme noch kurz zum zweiten Punkt. In Vers 9 sagt Paulus, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Zuerst einmal das Wort darum ist ganz wichtig. Darum, weil wir uns nach dem Himmel sehnen, weil wir uns danach sehnen, dass dieses Zelt, unser Körper abgebrochen wird und wir von Gott einen neuen Bau, ein Haus bekommen im Himmel, wo unser Geist wohnen wird. Weil wir uns nach dem Himmel sehnen, weil wir uns danach sehnen, bei Christus zu sein. Ja, so wie Paulus es auch an die Philipper schreibt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Darum, sagt er, suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das hier im Vers 9 steckt. Aus der Sehnsucht nach Gott wächst das Ziel für Gott. Das heißt, die Perspektive des Himmels bestimmt das Leben hier auf der Erde. Der Grad, wie wir das Leben nach dem Tod verstehen und wie sehr wir uns danach sehnen, bestimmt die Qualität unseres Lebens hier auf der Erde. Das ist das, was Paulus hier in Vers 9 sagt. Mit anderen Worten, die Sehnsucht nach Gott löst das Problem der Selbstsucht. Die Sehnsucht nach Gott löst das Problem der Selbstsucht. Wenn wir ohne die Sehnsucht nach Gott leben, wenn wir dieses Leben hier auf dieser Erde als beständig anschauen und uns nicht nach dem ausrichten, was danach kommt, wenn wir viel zu wenig über den Himmel nachdenken, über das, was uns bei Gott erwartet in der ewigen Herrlichkeit, dann werden wir dieses Leben am meisten schätzen und wir werden uns in diesem Leben um niemand anderen drehen als um uns selbst. Wir werden voll sein mit Selbstsucht. Wer keine Sehnsucht nach Gott hat, er verliert sich in der Selbstsucht. Paulus sagt, darum suchen wir, weil wir diese Sehnsucht haben, unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Und ein Mensch, der ohne diese Perspektive des Himmels lebt, er sucht seine Ehre auf dieser Erde sich selbst zu gefallen. Dann ist der Ehepartner nur dazu da, dass es ihm wohl geht. Dann sind die Kinder dazu da, dass sie genau das tun, was ich möchte. Dann sind die Arbeitskollegen da, damit sie mich akzeptieren. Ich möchte angenommen werden, ich möchte akzeptiert werden, ich möchte, dass man mit mir rechnet, ich möchte um Rat gefragt werden. Es geht hier nur allein um mich, wenn ich keine Sehnsucht nach dem Himmel habe. In Vers 10 werden wir das nächste Mal als Einleiten für die nächste Botschaft betrachten. Ich möchte noch kurz auf Christus zu sprechen kommen. Paulus sagt uns im Vers 1, dass wir von Gott im Himmel einen Bau bekommen, das nicht mit Menschenhänden gemacht ist. Und jetzt wohnen wir in dem Zelt. Wir kennen nicht das Gefühl, dieses Haus im Himmel zu haben, diesen neuen Körper, das kennen wir nicht. Wir können uns nur etwas vorstellen. Aber einer kannte dieses Gefühl, Jesus Christus. Er war schon immer bei Gott. Er ist ewig. Und er hatte dieses Bau. Er hatte in der vollkommenen Herrlichkeit bei Gott gelebt, bei seinem Vater. Aber um unseretwillen nahm er das Zelt an, welches wir heute haben. Wir lesen in Johannes Evangelium Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wörtlich heißt es dort, zeltete unter uns. Jesus verließ seine himmlische Behausung und nahm dieses Zelt, was schnell abgebrochen wird, an, um für uns zu sterben und für uns ein gerechtes Leben in diesem Zelt zu leben, damit wir die gleiche Behausung bekommen, die er bekommen hat, als er auferstanden ist. Von ihm lesen wir, er ist der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, Jesus ist der Erste, der dieses neue Haus, diesen neuen Körper bekommen hat, mit dem er durch die Wände gehen konnte, ja, bei verschlossenen Türen. Mit der aber physisch war, es war kein geistlicher Körper, es war ein physischer Körper. Er konnte plötzlich erscheinen und plötzlich verschwinden, aber er könnte genauso einen Feuer machen. Er konnte Brot und Fisch braten und essen und frühstücken. Und Jesus ist mit diesem Körper, mit diesem neuen Körper, in das Heiligtum eingetreten, was uns die Sicherheit garantiert, dass der Zugang zu Gott mit dem neuen Körper frei ist. Dass wir genauso wie Christus bei Gott in dem neuen Körper heute sich befinden, als der Menschensohn, als Gott und Mensch zugleich, werden wir auch eines Tages vor Gott treten können in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber Jesus Christus, er hatte die Sehnsucht, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Und er betete zu seinem Vater: Ich bete für die, die du mir gegeben hast, von denen ich keinen verloren habe, dass sie auch dort sind, wo ich bin. Was für eine wunderbare Herrlichkeit und Verheißung, die wir haben, die unsere Sehnsucht nach dem Leben danach anfachen darf, anfachen muss, damit wir uns von der Selbstsucht lösen können und uns dazu hingeben, unsere Ehre darin suchen, wie Paulus es sagt, dass wir ihm wohlgefallen. Ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Ich möchte schließen mit den Versen aus Psalm 84. Denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von Herzen für diesen unbeschreiblichen Trost, den du uns in diesem Text gegeben hast, Herr, dass wir uns danach sehnen dürfen, bei Gott zu sein, bei Christus zu sein. Herr, und so wie wir oft seufzen in unserem Leben hier, weil wir uns danach sehnen, ohne Sünde zu sein, bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein, so wissen wir, so wie Paulus es sagt, wir wissen, wir hoffen nicht, sondern wir wissen durch dein Wort, dass diese Zeit eines Tages antreten wird. Herr, und wir möchten mit den Aposteln der ersten Gemeinde sprechen. Maranatha, der Herr kommt. Und damit auch uns gegenseitig ermutigen und anspornen und uns mehr über das Leben danach beschäftigen. Nach dem Sinnen, was droben ist und nicht das, was auf der Erde ist. Hilf uns dazu und gib uns Gnade. In Jesu Namen bitten wir. Amen.